Die Gewerkschaft der Angestellten der Anatolischen Eisenbahngesellschaft wurde am 13. August 1908 gegründet. Bereits am 26. August forderte die Belegschaft schriftlich die Entlassung des Generaldirektors Eduard Unger. Neben diesem Brief haben sich andere kürzere Schriftstücke erhalten, worin die Bahnarbeiter ihre Forderungen an die Vorstandsvorsitzenden der Bahngesellschaft in Berlin richteten. Offizielle Anerkennung der Gewerkschaft, Lohnerhöhungen für mittleres und unteres Personal, keinesfalls aber für die Führungsebene, Festschreibung von Mindestlöhnen für die unterschiedlichen Berufsgruppen innerhalb der Bahngesellschaft sowie die Einberufung einer externen Kommission, die die Anstellungsverhältnisse, Aufgabenverteilung und Entlehnung überprüft und die Löhne entsprechend der Dienstjahre angleicht, um solche Arbeiter, die lange im Dienst sind, aber in der Bezahlung völlig zurückgelassen wurden, zu rekompensieren. Neben drei Schreiben mit nach Punkten aufgelisteten Forderungen der Arbeit finden sich Anklagen und Verleumdungsschriften gegen einzelne ausländische Führungspositionen an die Deutsche Bank gerichtet.
Es dient Deutsche Bank.
Werte Deutsche Bank, Sie sollten wissen, wie geschwindelt wird, wie die Schweizer ohne Beruf gefuttert werden. Machen Sie Ordnung, beseitigen Sie den Huguenin, den Krebs, den Doctri und Bridel. Der größte Übeltäter ist Doctri, Oberingenieur. Er arbeitet mit seinen zwei Söhnen nur für seine Tasche. Die ganze Bahn lässt er vernachlässigen und stellt nur unbrauchbare französische Techniker an. Er sagt, dass alle Ingenieure von Holzmann sind imbecil und an der Spitze stehe der Ochse Mackensen und der Esel Winkeler. Machen Sie unser Los leichter. Es muss einmal ein Ende sein. Wir hungern nicht länger bei der Eisenbahn. Einer im Namen vieler, später aller.
The book.
Das Buch Les Dessous de l'administration de chemin de fer ottoman d'Anatolie et de Bagdad aus den Händen des Gewerkschaftsmitglieds Gabriel Abjon mit seiner institutionkritischen Analyse der Strukturen der Bahnverwaltung befindet sich nicht im Aktenbestand des historischen Archivs der Deutschen Bank. Die Akten dort umfassen mehrere Ordner zu anatolische Bahnpersonal. Enthalten sie ebenso wenig. Darin finden sich ebenso wenig Stellungnahmen zu alle Bereiche der Bahn betreffenden Ausführungen von Gabriel Arrange. Überhaupt finden sich unter dem Namen des Autors keine Eintragung. Keine Berliner Bibliothek besitzt seine Veröffentlichung. Per Fernleihe war sie nur aus Hamburg bestellbar. Die vorliegende Arbeit hat ein dreifaches Ziel. Erstens die Aufmerksamkeit, wenn nicht sogar das Eingreifen der nationalen Regierung herauszufordern. Zweitens die Öffentlichkeit im Allgemeinen und die Geschäftsleute und Händler im Besonderen über die Verpflichtungen der Verwaltung der Anatolischen Eisenbahn zu informieren, indem ich die Regelungen zum Frachtverkehr veröffentliche, sie näher zu erläutern und die in ihnen formulierten Interessen gegen die Tendenzen der genannten Administration zu schützen, die es sich zur Praxis macht, unter diversen Vorwänden und zu ihrem eigenen Profit zusätzliche Gebühren außerhalb der mit der Regierung vereinbarten Tarife zu erheben. Drittens, dem zentralen Sitz der Gesellschaft in Berlin, wenn nicht der deutschen Regierung selbst, die Qualität des leitenden Personals dieser Verwaltung aufzuzeigen, dem so wichtige Interessen anvertraut wurden. Denn es geschieht unter deutschem Namen, dass sittenwidrige Ausbeutungen in Auftrag gegeben werden von einigen Individuen, mit denen diese noble Nation glücklicherweise nichts gemein hat. Ich denke, dass es nicht uninteressant ist, hier vor allem anderen, das in französischer und deutscher Sprache veröffentlichte Rundschreiben zu zitieren, das der damalige neue Direktor Herr von Kühlmann als erstes Schreiben an das Personal der Linie Haydar Pascha Izmit, wie sie bis dahin ausgebaut war, richtete und mit dem er dem Personal die Änderungen seines Vorgesetzten bekannt machte. Die Deutsche Bank hat mich zum Generaldirektor der Anatolischen Bahnen ernannt. Im Namen der Deutschen Bank nehme ich Besitz von der Linie Haydar Pascha Izmit und allem Zubehör. Die Deutsche Bank ist nicht Rechtsnachfolgerin der bisherigen Verwaltungen und sind demnach alle von diesen abgeschlossenen Verträgen, insbesondere die Dienstverträge für die Deutsche Bank, nicht bindend. Ich verlange von den Beamten der Anatolischen Bahn eine genaue Beachtung der Gesetze, Sitten und Gebräuche des Landes, Wahrung der Interessen der Gesellschaft und die pünktliche Pflichterfüllung. Kühlmann an Personal.
Of course.
Natürlicherweise hatte die neue Gesellschaft nichts anderes zu tun, als es abzulehnen, die Arbeitsverträge des vorhandenen Personals anzuerkennen, wenn nicht sie zu kündigen und sie nur als provisorisch anzusehen. Das Rundschreiben ist aber ebenso aufschlussreich im Hinblick auf die Sprache. Die neue Verwaltung hätte die erste und offizielle Sprache des Landes nicht ausschließen sollen und sie sollte auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Indem die Landessprache aus dem Rundschreiben ausschließt, erweist sich der Unterzeichner selbst als derjenige, dem es an Respekt für dasjenige fehlt, was dem Land am teuersten ist, seine offizielle Sprache. Und dies, während er in demselben Schreiben von dem Personal, das zum Großteil aus Einheimischen besteht, Respekt für die Sitten und Bräuche des Landes einfordert.
Mr. Kühlmann.
Herr Kühlmann zog sich gegen 1895 zurück. Als Spur seiner Amtszeit ließ er beim alten Personal nichts zurück als den peinlichen Eindruck seines ersten Rundschreibens und den Ruf von übertriebenem Geiz, der so weit reichte, dass er das einheimische Personal zu Löhnen von umgerechnet 5 Silberpiastern pro Tag effektive Arbeit anstellte. Er war der Überzeugung und unterließ es nicht, dies immer wieder zu wiederholen, dass sich die Einheimischen von einem Stück Brot und einigen Oliven ernähren könnten. Auf Herrn Kühlmann folgte Geheimrat Dr. Karl Zander und Geheimrat Dr. Karl Helferich als Generaldirektor. Herr Guin wurde von Helferich Vizegeneraldirektor. 1908 wurde Herr Hügens selbst zum Generaldirektor. Es gelang ihm also sukzessive, die gesamte Führung des Bahnbetriebs in seinen Händen zu versammeln und gleichzeitig alle seine Vorgesetzten und Vorgänger zu eliminieren, zu verdrängen. Wer aber ist dieser Mann, der das Glück immer wieder auf eine solch phänomenale Art und Weise begünstigte? Versuchen wir, seine Geschäftsführung und gleichzeitig den Organismus und das Funktionieren der Verwaltung, die er leitet, zu beschreiben, mit der wir wiederholen es, seine Person auf das Intimste verbunden ist.
For hiring and recruiting well qualified.
Zur Personalpolitik. Es gibt kein geregeltes System für Einstellungen und um gutes und erfahrenes Personal dauerhaft zu rekrutieren. Bis zum Streik lagen alle Personalfragen in den Händen von Herrn Huguenin, der selbst und nach seinem eigenen Willen das gesamte Personal einstellte und kündigte. Neuanstellungen und Ausscheiden von Personal sind zahlreich. Man kann sie auf ein Minimum von 15% pro Jahr schätzen, sodass das gesamte Personal der Verwaltung nach 6 Jahren beinahe erneuert ist. Diese Tatsache allein genügt, um eine Vorstellung davon zu geben, wie mit dem Personal umgegangen wird. Auf der Ebene der untersten Angestellten bildet das indigene Element die große Masse an Arbeitern. Hier sucht man vor allem das Billigste. Der anfängliche Lohn liegt bei 5 Piastern und wird seit dem Streik graduell auf 7 bzw. bis 9 Piaster pro effektivem Arbeitstag erhöht. Die oberste Kategorie an Personal besteht aus Funktionären, über die wir uns schon ausreichend verständigt haben. Zu 9/10 werden diese Kräfte vom Herrn Generaldirektor persönlich aus seinem eigenen Land importiert. Sie setzen sich normalerweise aus jungen, mittelmäßig ausgebildeten Leuten zusammen, die bisher nicht bei der Bahn gearbeitet haben. Dennoch werden sie bei einem anfänglichen Gehalt von mindestens 950 Piaster pro Monat eingestellt, wobei jegliche Fahrtkosten von der Verwaltung übernommen werden. Diejenigen unter Ihnen, die dem aktiven Dienst zugeteilt sind, werden zu Anfang den Weisungen der einheimischen Stationschefs unterstellt. Diese letzteren, weit intelligenter, aufgeweckter und vor allem von einer unvergleichlichen Ehrlichkeit, verdienen nicht mehr als 500 bis 600 Piaster monatlich und sind verpflichtet, die Günstlinge des Generaldirektors in der Arbeit zu unterweisen, um sie nach einiger Zeit und bevor sie praktische Kenntnisse und die Sprache des Landes erlernt haben, zu ihren eigenen Vorgesetzten aufsteigen zu sehen. Mit einigen Ausnahmen sind es genau jene Landsleute oder Schützlinge des Herrn Generaldirektors, die sich als die Urheber aller möglichen Niederträchtigkeiten erweisen. So jemand wie Chachati, der hinter dem Schießstall einer Summe von 4.000 Livre Türk steht, oder Hiffiger, derzeit stellvertretender Inspektor in Service 5, dem der Missbrauch von Beförderungseinnahmen angelastet wird und so weiter und so weiter. Das Beispiel des Letzteren ist besonders aufschlussreich. Man kann offensichtlich in dieser Verwaltung stehlen, ohne dass das etwas ausmachte. Nein, dies bewirkte sogar, dass der Dieb bis in die höchsten Ämter befördert wird, unter der Bedingung, dass er der Schützling des Herrn Generaldirektors ist. Was aber die Einheimischen betrifft, Vorsicht! Der Lohn des alten Schaffners wurde herabgestuft, und zwar, weil er vergaß, in Bostadzic eine Kanne Milch abzustellen. Diese war für den Herrn Generaldirektor bestimmt. Die fälschlicherweise bis nach Pendik transportierte Milchkanne wurde in einem Zug wieder zurückgebracht, der nicht in Bostadzic hielt. Er musste dort extra angehalten werden, einzig und allein, um die berühmte Milchkanne dort zu hinterlassen, die, man merke es sich gut, umsonst transportiert worden war.
Moreover, a brief report was received.
Außerdem ist aus Konstantinopel ein kurzer Bericht eingegangen, der uns im Anhang die sehr lange Aufstellung der Forderungen unserer Angestellten mitteilt. Infolge des Streiks hat die Angelegenheit kein besonders akutes Interesse und ich nehme an, dass Sie in Paris mehr zu tun haben werden, als sich mit dieser Serie von absurden Forderungen zu beschäftigen. Wenn man diesen Ansprüchen nachgeben will, so hieße dies nichts anderes als eine Abdankung unserer Verwaltung zugunsten eines Komitees der Angestellten. Auch finanziell gehen die Forderungen, abgesehen von den Gehaltserhöhungen, außerordentlich weit. Helferich an Gewinner. Wie die Verwaltung ihr Personal behandelt. Ich denke, dass das Verwaltungssystem, wie ich es oben beschrieben habe, einen Eindruck von der Art und Weise vermittelt, wie das Personal behandelt wird. Wir sind im Besitz ganzer Dossiers über die entsprechenden Verfahren, von denen eines grausamer, unmenschlicher und willkürlicher ist als das andere. Ein Zugbegleiter wurde mit 15 Tagen Arbeitsausschluss bestraft, weil er für seine kranke Frau ein Huhn getötet hatte, das er dann in seinem für Proviant vorgesehenen Korb transportierte. Ein Mitarbeiter, der seit 26 Jahren im Dienst war und monatlich 950 Piaster verdiente, erkrankte. Da seine Erkrankung länger als 3 Monate andauerte, kündigte ihm die Verwaltung, da das den Regelungen für Personalfragen entspricht. Der Mitarbeiter erholte sich und bat darum, wieder in den Dienst eintreten zu können. Dieser Bitte entsprach die Verwaltung gern. Man profitierte aber von der Lage, in der sich der Unglückliche befand, auf eine zutiefst unmenschliche Weise, indem man ihn wieder einstellte. Und zwar, wir zitieren hier die tatsächlich Formulierung aus dem Brief, gezeichnet Huguenin, zu einem Gehalt von 25 Piastern pro effektivem Arbeitstag unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sein Alter dagegen spricht, dass man ihm Aufträge erteilen kann, was heißen soll, dass er nicht länger als fester und monatlich bezahlter Angestellter angesehen werden kann und unter der Bedingung, dass seine Einstellung eine provisorische ist und jederzeit aufgehoben werden kann.
To the Anatolian Railway Company.
An die Anatolische Eisenbahngesellschaft Konstantinopel. Wir beehren uns, Ihnen separat das soeben erschienene Heft 5 des Archivs für Eisenbahnwesen zu übersenden und Sie auf die darin enthaltene Abhandlung über ausländische Gesetze und Verordnungen zur Bekämpfung von Ausständen und zur Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten im Eisenbahnbetriebe aufmerksam zu machen. Nach Zeitungsnachrichten wird zu den ersten gesetzgeberischen Maßnahmen, mit denen das jungtürkische Parlament befasst werden soll, ein Streikgesetz für die Angestellten der Verkehrsunternehmen gehören. Für die Art und Weise, in der diese Regelung vorgenommen werden kann, bietet die erwähnte Abhandlung schätzenswertes Material. Für die maßgebenden türkischen Kreise werden insbesondere die in England erlassenen Gesetze sowie der in Frankreich eingebrachte Gesetzentwurf besonderes Interesse haben. Der in Frankreich in Verhandlung stehende sieht vor, dass die gemeinsame Dienstverweigerung, abgesehen von den strafrechtlichen Folgen, mit Dienstentlassung bestraft wird und die Anstifter mit Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten oder 1 Jahr bestraft werden. Je nachdem die Verleitung zu gemeinsamer Dienstverweigerung ohne Erfolg war oder zur Unterbrechung des Dienstes geführt hat. In England hat nach dem Eisenbahngesetzen von 1840 und 1842 jeder Betriebsbeamte mit Gefängnis oder Haft bis zu 2 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 105 für den Fall, 10 Pfund bis für den Fall bestraft, dass er absichtlich etwas tut oder unterlässt, wobei Leib oder Leben einer die Bahn passierenden oder auf der Bahn befindlichen Person oder irgendwelche Anlagen der Gesellschaft gefährdet werden oder gefährdet werden könnten oder wodurch die Fahrt von Maschinen, Wagen oder Zügen aufgehalten oder verhindert wird oder verhindert werden könnte. Die Polizei hat die Befugnis, pflichtvergessene Eisenbahner und ihre Helfershelfer ohne weiteres sofort festzunehmen, um sie dem Richter vorzuführen. Noch schärfere Strafbestimmungen enthält das Verschwörungs- und Vermögensschutzgesetz vom 13. August 1875 für den Fall, dass durch den Streik das öffentliche Interesse geschädigt wird.
Karl Helferich.
Karl Helferich.
In Mitte September
1908 wurde deutlich, dass ein Streik bei der anatolischen Eisenbahn kaum noch abzuwenden war. Die Vorstandsvorsitzenden der Eisenbahngesellschaft hatten sich einverstanden erklärt, dass ein Streik toleriert werden könnte. Man rechnete sich aus, dass die osmanische Regierung durch die Kilometergarantie für die Bahn, zu der sie sich verpflichtet hatten, für alle Verluste aufkommen würde. Telegrafie des Deutschen Reiches. Bin der Ansicht, dass Streik nützlich, um geordnete Zustände zu schaffen. Bei den subventionierten Bahnen trifft Verlust die Regierung. Gewinner. Man bot den Angestellten Lohnerhöhungen von etwa 10% an, weigerte sich aber während der gesamten Verhandlungen, die von den Arbeitern geforderte Entlassung des Generaldirektors zu diskutieren. Die Anatolische Bahn hatte extreme Ungleichheiten in der Einsetzung und Behandlung des Personals zur Praxis werden lassen. Fast alle Führungspositionen waren von Deutschen besetzt, auch die Chefs der einzelnen Dienste, der Werkstätten und der Buchhaltung waren deutsch. Bis zur Ernennung des Schweizers Huguenin als Generaldirektor im Jahr 1908 war diese Stelle sogar immer mit Deutschnationalen besetzt gewesen. Deutschnationalisten des Deutschen Reiches forderten die Bahngesellschaft 1908 zu Rechenschaftsberichten über die Nationalität ihrer Angestellten auf. Dabei wurde offengelegt, dass, obwohl 90% aller Personen, die von der Eisenbahngesellschaft angestellt waren, osmanische Staatsbürger waren, die meisten der Personen in der Führungsetage und auf den bestbezahlten Posten aus dem Deutschen Reich stammten, ein weiterer großer Anteil aus der deutschsprachigen Schweiz oder aus Österreich. Es waren fast 2/3 der höchsten Beamten kulturell deutsch. Am 14. September rief die gesamte Belegschaft zum Streik auf. Führungspersonal und Arbeiter der Linien Haidar, Pasra, Ankara, Ishkvir, Konya, Bulguru streikten. Das Personal marschierte mit Bannern durch die Straßen und hängte Proklamationen an die Türen der Bahnhofsgebäude. Angesichts dieser Ungerechtigkeit fragt man sich, was die hohen Herren wie ein Zander, ein Helferich und die Direktoren der Deutschen Bank eigentlich tun. Sind sie so blind und gleichgültig, dass sie nicht recht sehen? Oder haben sie tatsächlich so großes Vertrauen in diesen Emporkömmling, den Generaldirektor? Huguenin hat sich nie jemand gefragt, warum es unter dem Personal so viele Kündigungen gibt in einem Land, in dem bezahlte Stellen rar sind. Haben die Herren nie Rechenschaft und Beweisstücke für die gewichtigen Summen verlangt, die sie jedes Jahresende als Weihnachtszuwendungen bewilligen und die ausschließlich ihm und seinen Konsorten zugutekommen, einigen Dienstchefs und einigen Schweizern? Während seine einheimischen Angestellten keine 10 Piaster in der Tasche haben, um ihren Kindern am Neujahrstag ein Spielzeug oder eine traditionelle Frucht zu kaufen, fordern sie nicht Nachweise über die Summen ein, die zur Erlangung diverser Konzessionen verwendet wurden? Und zweifeln sie nicht, dass der Großteil der Summen, die verwendet wurden, um die Gewissen der Blutegel des Osmanischen Reichs wie Isid und Sini Milandit zu kaufen? Wir wissen, dass es sich um beträchtliche Summen handelt in seiner Tasche und denen seiner Verbindungsmänner, Kyodo Mardin, gelandet sind. Aber wozu Tatsachen so viel Platz geben, die für uns wie Albträume sind? Wir sind überzeugt, dass all das, wo sie die Fakten kennen und wir unter einer Herrschaft der Freiheit und Gerechtigkeit leben, ein Ende nehmen wird. Einige Angestellte. Am nächsten Tag entschied die Leitung der Bahngesellschaft, für das Personal mit festem Lohnerhöhung von durchschnittlich 20% zu bewilligen. Es hatte sich aber schon in der Zusammensetzung der Führung der Gewerkschaft eine Spaltung unter den protestierenden Arbeitern und Angestellten angedeutet. Die Anführer rekrutierten sich fast ausschließlich aus nicht-türkischen, also griechischen, armenischen und aus anderen Teilen des Osmanischen Reiches stammenden Angestellten. Viele von ihnen teilten sich Posten von mittlerem Rang mit europäischen Angestellten. Sie wurden für dieselben Tätigkeit zwar um bis zu 50% schlechter bezahlt als ihre europäischen Kollegen, waren gegenüber den Arbeitern auf den untersten Ebenen der Angestelltenverhältnisse aber immer noch privilegiert, die meist ohne Ausbildung waren und tageweise, später nur noch stundenweise bezahlt wurden.
Cases by an hour.
Mit Ausnahme einiger italienischer Arbeiter waren alle einfachen Arbeiter osmanische Staatsbürger, darunter vor allem Türken, einige wenige Armenier, Circassiens und Griechen. Sie kamen aus den ländlichen Gebieten des Osmanischen Reiches, teils weite Strecken zu Fuß, auf das Glück hin bei der Bahnanstellung zu finden. Von ihnen wurden die Züge bedient. Sie arbeiteten an den Maschinen, den Gleisbetten und in den Werkstätten. Als dem Personal mit festen Lohnerhöhungen zugebilligt wurden, spaltete sich die Gewerkschaft in zwei Lager. Ein Teil des Personals bestand darauf, weiter zu streiken, bis alle Forderungen erfüllt wären, während andere schon nach den ersten Angeboten Lohnerhöhungen bereit waren, wieder zu arbeiten. Schon am 17. September zerbrach die Gewerkschaft an dieser Spaltung. Der Streik von 1908 und die gewerkschaftliche Organisation trugen so unfreiwillig auch zum weiteren Anwachsen ethnischer Rivalität im Osmanischen Reich und zum Erstarken des türkischen Nationalismus bei. Für die osmanische Regierung diente der Streik auf der anatolischen Eisenbahnlinie als beängstigendes Beispiel dafür, wie Freiheit vom Volk missverstanden werden kann. Deshalb wurden nach Ende des Streiks restriktive Maßnahmen gegen Streikrecht und gewerkschaftliche Organisation erarbeitet. Zynischerweise assistierte der Generaldirektor der anatolischen Eisenbahn, Hungener, der osmanischen Justizverwaltung bei der Formulierung eines neuen Gesetzes. Mit Wirkung vom 25. September 1908 wurden Streiks verboten und Gewerkschaften abgeschafft. Angestellte, die Beschwerden vorzutragen haben, können jetzt entweder vor Gericht klagen oder kündigen, aber sie können nicht streiken. Arbeiter können außerdem niemals die Verwaltung einer Firma für sich einfordern, noch verlangen, sie mitzubestimmen.